Die heutige Folge Alliteration im Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Swappy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Dafür hat Swappy jetzt 3 Zustandskategorien. Wie neu, sehr gut und gut. Außerdem gibt es jetzt 2 Versandoptionen, und zwar kostenlos mit UPS Pickup oder Access Points. Und DHL Express direkt nach Hause, das kostet dann 12,90 €. Aber man kann ja auch mal UPS nehmen, wenn man möchte.
Dass es mittlerweile 3 Zustandskategorien gibt, ist natürlich ein gutes Ding. Sie hatten kurz drüber nachgedacht, ob sie noch eine 4. einrichten würden, namens Reinhard Remford. Das ist dann komplett kaputt, mit Splittern, funktioniert nicht mehr. Aber man kann sich schön irgendwo in die Ecke legen und dumm rumstehen lassen. Haben sie sich dann dagegen entschieden, weil die meisten Leute brauchen sowas nicht. Die einzigen Leute, die Reinhard Remford in ihrem Leben brauchen, sind Leute wie ich, die semi-pervers sind. Aber danke, Swappy, dass ihr das eingerichtet habt, weil man möchte ja schon gerne wissen, was man da kauft.
Bei Swappy ist jetzt auch das iPhone 12 verfügbar, und ihr habt natürlich kein kaputtes Phone, das ihr bekommt, sondern eins, das vollkommen okay ist oder komplett überarbeitet wurde. Und ihr habt darauf 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Und wenn ihr dann noch über www.swappy.com/am Arsch geht, dann findet ihr dort noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Swappy.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Da sind wir. Überraschend.
Da sind wir.
Ohne
da
Porno.
Sind wir. Ohne Porno? Wie? Ja, aber der Porno, den schneidest du jetzt noch davor, Reini.
Nein, das kann ich nicht. Das ist ja unauthentisch. Wenn, dann müssen wir den auch gehört haben.
Bist du blöd? Du kannst doch nicht die Leute ohne Porno hier reinlassen.
Ja, doch, doch. Wir werden, also heute ist mal seriös.
Reini, der Porno ist sowas wie das Tor nach Moria. Das geht nicht. Da knopft Gandalf 3-mal mit einem Stab irgendwie an den Felsen und dann geht das auf.
Ja, rat mal, was für ein Stab.
Ich habe heute gelesen, Viggo Mortensen ist jetzt so alt, wie Ian McKellen war, als er Gandalf gespielt hat. Alles altert vor uns weg, Reini. Viggo Mortensen, weißt du, der einfach so ein sexy Motherfucker ist. Ist jetzt was? 64
oder so? Ich finde, das
so klingt
wie eine Krankheit.
Viggo Mortensen. Hallo, bitte hör auf, einen der sexiesten, ich weiß noch nicht mal, ist er Schwede, ist er Finne, ist er Norweger, Kosmopolit, 7-sprachig, kann Geige spielen.
Ich muss gerade googeln, wer das ist. Aragorn.
Aragorn, du Arschloch. Ja, mein Gott, wie kann ich mir diesen Podcast, es ist Viggo Mortensen, dieser Mann ist viel mehr als Aragorn, der hat schon so tolle Rollen gespielt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du Viggo Mortensen nicht kanntest. Ist er Schwede?
Was weiß ich?
Ja, du googelst ihn noch gerade. Was steht denn da jetzt?
Warte mal. Ja, ich habe nur gegoogelt und habe das Bild gesehen. Dachte mir, Aragorn. Dänischer US-Amerikaner.
Dänischer US-Amerikaner. Das können die viele Leute für sich behaupten.
Geboren in Manhattan. Das ist ein dänisch-US-amerikanischer Schauspieler.
Also ich weiß nur, dass der unglaublich viele Sprachen spricht, super gebildet und total nett sein soll. Dieser Viggo Mortensen. So wie du, Reini, genau. Da schreibt man ja auch dänischer US-Amerikaner.
Ja.
Also, erstmal willkommen, Leute, heute mal ohne Pornodialog. Ich könnte ja theoretisch was, können wir was inszenieren, Reini? Also du und ich, so ein kleiner Semi-Porno, sowas heimisches.
Du hast gerade schon mit Gandalf und dem Stab, mit dem er an den Felsen klopft, angefangen. Klingt so ein bisschen nach so einer, also könnte auch ein Porno sein, ne? So eine Mischung aus Die unendliche Geschichte, dem Steinbeißer und Gandalf, wie er so mit seinem Stab an den Stein klopft.
Was für ein wunderschöner Gedanke.
Schöner Gedanke, ne?
Weißt du, was ich gar nicht, weil du warst am Wochenende ja hier und hast mit deinem Stab an meinen Stein geklopft und das hat mir wirklich gut gefallen. Endlich mal wieder, endlich mal, ich war so ausgehungert, ich wollte deinen Stab und er kam dann auch, das war wunderschön. Und da haben wir unter anderem ja Videos gedreht für eine Veranstaltung, die jetzt kommt, Reini, die jetzt schon im Vorverkauf ist, seit, ich glaube, 12 Stunden und schon halb voll ist. Das ist völlig irre.
Oh, stimmt, das haben wir gar nicht angekündigt, ne? Bei der vorletzten Folge haben wir angekündigt, dass Oelde im Vorverkauf war. Oelde ist mittlerweile fast ausverkauft, da sind nur so 4er-Plätze links frei und wir gucken gerade schon, ob man daraus irgendwie 2er-Plätze machen kann, weil dich haben ja auch schon mehrere Leute gefragt, sie würden gerne noch kommen, aber sind halt keine 4 Leute, ne? Sind halt nur 2, ist halt blöd.
Manche unserer Nutzer sind vielleicht so dick, dass sie 4 Plätze brauchen, wollen aber keine 4 Karten kaufen, das ist auch ärgerlich, dementsprechend müssen wir irgendwie gucken, dass wir es aufgeteilt kriegen. Und auf der anderen Seite, was ist in den Vorverkauf gegangen, Reini?
Düsseldorf.
Die beschauliche Stadt am Rhein, Düsseldorf. Am 21.8., nee, Warte mal, stimmt gar nicht. 17.8. kommt, ich bin so ein Promomeister. Am 17.8. kommen Basti und Rani nach Düsseldorf und lassen es uns mal richtig gut gehen. Vorverkauf hat gerade jetzt, ich meine, ihr hört uns am Sonntag, also da läuft der Vorverkauf schon 5 Tage. Das heißt, jetzt kriegt ihr eigentlich nur noch Karten in der letzten Reihe, ist aber auch gut, weil dann kann ich euch schlechter anspucken. Seien wir realistisch.
Ja. Also, falls ihr euch fragt, also wir wollen hier keinen langen Werbeblock machen, aber Düsseldorf ist gerade in den Vorverkauf gegangen, Oelde ist schon ein bisschen drin, es kommt demnächst noch Essen-Mülheim dazu, aber das war es dann auch erstmal, oder?
Müssen wir schauen, Rainer.
Ja, ich wollte
deinen Terminplan als international gefragter Pornodarsteller voll. Die Lunte glüht den ganzen Tag.
Mich haben nur hier und da Leute gefragt, ja, kommt ihr noch dahin? Und ich würde ja prinzipiell immer gerne sagen, ja, kommen wir, aber das ist gerade in der aktuellen Situation kaum planbar, weil eigentlich sind solche Termine immer lange im Vorfeld geplant. In der aktuellen Corona-Situation und so weiter ist das alles eher so eine spontane Nummer.
Plus, dass es einfach jeder Künstler, also jeder, der irgendwie was in die Panflöte blasen kann, möchte in diesem Sommer ja auch Open Air spielen. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich das ausgedacht haben. Das führt natürlich unweigerlich ein bisschen dazu, dass wir halt, ne, wenn wir jetzt, also du verstehst es, ne? Also dass, wenn wir jetzt auf Tour gehen mit Alliteration, dass wir einfach auch gar nicht so viele Plätze haben. Aber wir kommen ja dahin und außerdem, Rainier, es ist ein altes Phänomen. Ich kann eine Tour mit 100 Terminen ankündigen und es steht als erstes nicht drunter, geil, da komme ich hin, sondern der erste ist, aber warum nicht auf Usedom? Und dann denkst du, ja, weil ich keine Ahnung, weil Usedom noch nicht mal, weiß ich nicht, warum nicht auf Usedom?
Ist das echt so?
Ich verstehe die Leute, immer.
Okay.
Du, ich könnte theoretisch eine Tour ankündigen, die, weiß ich nicht, die unendliche Tour von Bob Dylan. Bob Dylan ist ja seit 50 Jahren angeblich ohne Stopp auf Tour, also durchgängig, der hat gar kein Zuhause mehr, tot nur durch. Könnte ich ankündigen und trotzdem würden Leute schreiben, ja, aber warum nicht da? Warum nicht da? Es gehört halt einfach leider irgendwie dazu.
Es ist witzig, wenn man, also ich habe mit dieser Branche oder mit dieser Art, wie Veranstaltungen stattfinden, ja das erste Mal durch Methodisch Inkorrekt dann zu tun gehabt. Das ist eine komplett eigene Welt. Ne? Da macht man sich gar keine, also das...
Es ist eine verruchte Welt.
Ja, eine verruchte Welt zwischen, ich habe früher auch immer gedacht, Backstage wäre irgendwie mit mehr Glamour, aber Backstage ist eher so Sporthalle 1998.
Es ist jetzt nicht so wie Mötley Crüe, dass du irgendwie hinter die Kulissen kommst, ja. Da wird dir dann erstmal von zwei sehr gut aussehenden silikonbehuften Frauen einer geblasen, während du dir eine Line ziehst über den kompletten Tisch. Es ist eher, dass du irgendwo, ich habe keine Ahnung, in Jena in einer Eishockey-Umkleide stehst und der Platzwart, der sonst da irgendwie mit so einem Automaten über ein Eis fährt, sagt, wollen die einen Kaffee haben oder was?
Sagen wir so, also, vor dem Vorhang ist mehr Glamour als dahinter.
Eindeutig. Das ist ja bei uns beiden auch so. Ne?
Ja,
die Leute denken
ja
auch, in was für unfassbaren Bedingungen wir hier aufnehmen rein.
Wobei, ich muss sagen, ich hatte einmal einen Backstage-Bereich, der so war, wie ich mir einen Backstage-Bereich vorgestellt habe. Also jetzt nicht mit dem Koks und so, aber so.
Aber die Nutten waren schon am Start.
Nein, so von der Gestaltung her, wie es aussah. Und das war im Ebertbad in Oberhausen.
Oh ja, da habe ich noch nie gespielt, Rainer.
Ja, schade, ne? Der ist
wirklich schick hinten, oder was?
Der ist richtig schick, da kommst du halt nach hinten. Ich weiß, als ich mit Nikolas da war, einer unserer ersten 10 Termine oder so. Und danach, wir dachten, das wäre immer so, ne? Und danach wurden wir auf den harten Boden der Realität zurückgeworfen.
Schade, nee, Panade.
Da bist du halt reingekommen und der Backstage-Bereich ist sonst halt irgendwie eher so für größere Bands oder so. Also da ist auf jeden Fall schon mal viel Platz. Dann kommst du da rein, hast einen Raum mit einem Kühlschrank voller Getränke, also so eine Auswahl an, ich weiß nicht wie viel Getränken, daneben Kühlschrank mit Alkohol und daneben eine Bar mit hartem Alkohol, ne? So eine größere Auswahl und in der Mitte ein großer Tisch mit einem Buffet, also mit einem richtigen Buffet. Da dachte ich mir so, ja, das ist geil, das kann man mal machen und dann kommst du zum nächsten Termin und das ist dann der Veranstalter und du hast vorher in deine Bühnenanweisung geschrieben, du hättest gerne 2 Weizen und hinter der Bühne stehen exakt abgezählt 2 Weizen und 3 belegte Brötchen, so in etwa.
Ja,
wir haben ja noch den Fehler gemacht, also wir kannten uns in der Branche am Anfang ja gar nicht aus, ne? Und da hat uns die Agentur, die die Tour organisiert, hat uns auch gefragt, so ja, was wollt ihr denn als Bühnenanweisung, wollt ihr irgendwas zu essen oder so hinter der Bühne? Und wir haben so gedacht so, ach nee, irgendwie Obst und ein paar Müsli-Riegel reichen uns, ne? Und das war eher so als, nee, wir brauchen nichts Besonderes, Obst und ein paar Müsli-Riegel würden im Prinzip auch reichen. Wir hatten bei den ersten 20 fucking Terminen immer hinter der Bühne ein paar Äpfel und 5 Korni liegen. Immer und nichts anderes.
Vielleicht haben die auch gesagt, da kommt Appassionata, die Show mit den Pferden oder so. Nee, und noch 3 Zuckerchen, bitte.
Und dann hatten wir auch mal einen Veranstalter, der dann irgendwie sagte so, ich habe es nicht mehr geschafft, Müsli-Riegel zu besorgen. Wäre es auch okay, wenn ihr hier Pizza und 5 belegte Brötchen und sonst was habt? Und wir dachten so, was zur Hölle?
Ja, das ist das Problem an der sogenannten BA. Es gibt ja BA vom A-Team und dann gibt es noch die BA. Das ist die Bühnenanweisung, in der vermerkt ist, was der Künstler für Extrawünsche hat. Da gibt es so BAs oder BAs von uns beiden, wo wirklich nichts steht. Und dann gibt es so BAs von, keine Ahnung, Rihanna oder Beyoncé, wo steht, es muss ein einzelner auf 19 Grad temperierter, luftbefeuchteter, 80%iger Raum sein, in dem weiße Lilien aus dem Okavango-Delta stehen. Ja. Sonst kann Beyoncé heute Abend, da hat wirklich mal irgendein Techniker, hat mal so abstruse BAs, oder im Englischen heißt es irgendwie anders, aber jedenfalls diese Bühnenanweisungen, abstruse Anweisungen veröffentlicht von so Großkünstlern. Und da kamen Sachen vor, was die sich gewünscht haben. Kannst du ja mal schnell bei Google einschmeißen irgendwie, ob du da was findest, weil es ist wirklich, da packst du dir einfach nur komplett an den Kopf. Also es ist wirklich so unfassbar, was Leute irgendwie, der Ruhm verblödet ja dann teilweise die Leute auch, ne? Und in dem Fall einfach völlig bescheuert, was die Leute sich gewünscht haben.
Wobei, der Nikolas hatte mir erzählt, das könnte aber auch so eine Urban Legend sein. Ich weiß nicht mehr, welche Band es war. Das gab irgendeine Band, wo der Bandmanager so richtig abstruse, aber leicht zu erfüllende Bühnenanweisungen reingeschrieben hat. Sowas wie, sie hätten gerne eine Packung M&Ms, die nach Farben sortiert ist oder irgendwie blau oder so, ne? Also nur blaue M&Ms oder sowas. Da könnte man jetzt auch auf den ersten Blick denken, was soll der Scheiß? Ne? Das hat er aber gemacht, um zu sehen, ob die Bühnenanweisung gelesen wurde.
Ja, gar nicht so unsmart
also,
von ihm.
Also da stand alles mögliche andere drin, was wirklich wichtig war. Ne? Also so Sachen wie irgendwie, wir brauchen mindestens 3 Verstärker mit den und den Anschlüssen und es müssen 5 Mikros aufgebaut werden, da und da und da und da. Ne? Und ganz unten stand irgendwo noch drin so, und nur blaue M&Ms bitte im Backstage. Und der konnte dann einfach immer in den Backstage gehen, gucken, die blauen M&Ms stehen da, haben sie gelesen, also haben sie den Rest auch gelesen.
Wobei man sagen muss, dass genau diese Nummer, also was in der BA steht, teilweise zu so absurden Situationen führt, wie jetzt die du auch erlebt hast. Bei mir, ich hatte irgendwann mal, hat mir ein Veranstalter unglaublich viel Essen aufgebaut. Unfassbar. Ich habe gedacht, mit wem rechnet der denn hier irgendwie, der 40-köpfige Kosakenchor, wer soll denn hier kommen, ne? Also richtig abstrus. Und das war aber mega nett, war ja auch lieb gemeint, aber konnte halt niemand zu sich nehmen. Und dann habe ich in die BA reinschreiben lassen, ich hätte gerne einfach immer nur einen Smoothie, in der Bemühung einfach mal abzunehmen. Ne? Ich möchte einfach nur noch einen Smoothie haben und ein paar Süßigkeiten.
Abnehmen, Smoothie und Süßigkeiten.
Halt die Schnauze. Das nächste Show, ich komme irgendwie in den Backstage-Bereich, steht da ungelogen ein Kühlschrank mit 60 Smoothies. Und ich gucke den so an, er sagt, ja, sie wollten ja nur Smoothie, wir wussten nicht, was sie mögen. Und dann denkst du, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, Reini, um diese Leute auch nicht gegen den Kopf zu treten, ne? Weil ich konnte ja nichts dafür.
Dass du dir einen Smoothie nach dem anderen reingedreht und warst in so einem Zuckerschock auf der Bühne, die ganze Zeit nur hin und her gelaufen.
Maracuja, ich muss noch Maracuja. Ja, ich habe, glaube ich, wirklich an dem Tag 7 Smoothie getrunken, weil ich gedacht habe, Alter, der hat 60 geholt, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht sagen, nee, mag ich gar nicht.
Das war so eine Verlegenheitsnummer. Ist für die aber auch echt ein schwerer Job, wenn da ein Künstler oder so kommt oder eine Band oder so, die gar nicht kennt. Nach einer Zeit kennt man sich ja irgendwie, ne? Also selbst wenn man irgendwie 40 Termine in ganz Deutschland spielt, hat man am Ende immer die gleichen 5 Veranstalter, die das irgendwie machen, ne? Und dann kennen die einen irgendwann und dann wissen die, ja, okay, die sind glücklich, wenn wir denen eine Pizza und einen Kasten Bier dahin werfen, dann ist okay. Aber wenn da irgendwie jemand Neues kommt oder ein neuer Veranstalter ist oder so, die haben halt mit so vielen Künstlern zu tun und die sind so hart unterschiedlich, ne? Da hast du halt so Leute, wie du schon sagst, so wie wir, ne, gib uns eine Pizza und ein Bier und wir sind glücklich. Und dann hast du aber auch irgendwie die Leute da, die da irgendwie ihr weiß ich nicht, Wasser von den Fidschi-Inseln haben wollen oder so.
Und bei internationalen Superstars dreht es dann halt komplett ab, glaube ich. Also wenn du da so in die Sphären einer, was weiß ich, Rihanna oder Eminem oder so, da stehen dann, also was ich schon oft mitbekommen habe, wo war ich denn letztens nochmal? Jedenfalls war das ein Ort, der so und so weit entfernt, also da gibt es nur ein 5-Sterne- oder ein 4,5-Sterne-Hotel in diesem Ort.
Aha.
Und,
Ja, das, genau. solche Geschichten hatten wir auch. Das, erzähl das mal zu Ende, danach.
Ja, und dann gab es halt Veranstaltungen, wo dann ein großer Star aufgetreten ist. Und die sind dann noch 50 Kilometer nach der Show nachts in ein 5-Sterne-Hotel gefahren. Oder noch höher. Also es gibt ja sowas, noch 5 Sterne Excelsior oder so ein Bullshit, ne? Und da denkst du auch, Leute, ey, für eine Nacht hier in so einem netten Wellness-Hotel, das kann man eigentlich aushalten. Wobei man natürlich sagen, so ist bei Weltstars, da ist das ja nicht wie bei uns beiden Eiermännern, dass wir da mit unserem Rucksack ankommen, sondern keine Ahnung, als Michael Jackson damals in der Stadt war, da wusstest du das schon, weil das einfach so laut war, weil der mit 40 Trucks kam. Und ich werde das nochmal, irgendeine Künstlerin hat auf eine Welttournee 40 Koffer dabei. Mariah Carey, 40 Koffer. 40.
Irgendwo muss das Koks hin.
Ja, aber ey, ohne Scheiß, was willst du denn machen mit 40 Koffer? Ich verstehe das gar nicht.
Keine Ahnung. Zu der Hotelgeschichte, wir haben auch eigentlich immer. Wir hätten uns immer gefreut, wenn so das Hotel einfach direkt neben dem Veranstaltungsort ist. Ne? Du hast deine Show um 8 oder 9 und danach willst du eigentlich nur, also wir hatten halt mit Minkorrekt immer so Experimente und so dabei, willst du eigentlich nur einpacken und pennen gehen. Ne? Also weil du wenn du 3, 4 Termine hintereinander spielst in verschiedenen Städten, bist du halt im Arsch. Und im Zweifelsfall hast du irgendwie noch 2, 3 Bier an dem Abend getrunken, dann kannst du eh nicht mehr groß fahren und du willst eigentlich nur noch pennen gehen. Und dann hatten wir das aber auch so, dass die Veranstalter, je nachdem wo man war, einem natürlich ein gutes Hotel gebucht haben, ne? So irgendwie Minimum 3 Sterne oder so für die Übernachtung. Wobei diese ganze Sterne-Geschichte bei Hotel ist ja auch für den Arsch, ne? Also irgendwie 1 Stern mehr heißt dann, dass du einen Haartrockner im Bad hast oder so. Das ist auch vollkommen abstrus, diese Kategorisierung. Aber die wollten einem ein ordentliches Hotel buchen und dann bist du da angekommen an dem Veranstaltungsort und siehst so, okay, das Hotel, zu dem ich nach der Show muss, ist noch 6 Kilometer entfernt. Aber gegenüber auf dem Veranstaltungsort wäre auch ein Hotel. Warum habe ich das nicht? Es ist ein liebes Budget oder so. Weißt du, wäre dir an dem Abend vollkommen egal, solange du nicht nochmal 5 Kilometer fahren musst oder so.
Ja, ist leider wirklich so. Genau. Ich habe einmal spaßweise zu einem Veranstalter gesagt, machen Sie doch Jugendherberge, mir ist alles egal. 2 Tage später, ich stehe im 8. Schlafsaal in so einem Jugendherberge in der Eifel und dachte so, das ist doch. Ich meine, ich konnte dem nicht mal einen Vorwurf machen. Ich, Idiot, habe es ja gesagt, aber das war eine Veranstaltung mit 400 Zuschauern in der Welt. Ja, kannst du mal umrechnen. 30 Karten, 400 Zuschauer sind 12.000 Euro Umsatz und du schläfst im 8. Schlafsaal. Das war ein bisschen seltsam. Da habe selbst ich dann so gedacht, ja.
Also,
ne?
Falls ihr mal organisiert irgendwie auf Tour geht, das ist der Job von den Leuten und so, die sind sehr genau, seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt und an Wünschen äußert.
Also ich finde das immer absurd, was Leute sich rausnehmen teilweise. Ich habe gerade so eine Liste aufgemacht. Das kenne ich zum Beispiel auch von deutschen Prominenten. Die besonderen Wünsche der Stars. Katy Perry wünscht sich, dass der Fahrer, der sie durch die Gegend fährt, niemals etwas annimmt, sondern immer nachfragt und ein Gespräch mit einem Kunden nie beginnt. Er darf sie also auch nicht anschauen, während er hinter den Kulissen oder während er sie einsteigen lässt, und er darf nicht mit ihr sprechen. Ohne Scheiß.
Was?
Für diesen Fall, ich wünsche mir einfach mal, dass Katy Perry mal, so weiß ich nicht, mal einfach so einen, keinen tödlichen, aber unangenehmen Unfall hat.
Ah, bitte,
dem der Fahrer,
man wünscht niemanden einen Unfall.
Ja, ich habe doch noch nicht ausgesprochen, nicht, wo ihr körperlich was passiert, sondern einfach, weißt du, wo sie irgendwie so auf dem Rücksitz so leicht eingeklemmt ist, aber immer noch, es geht ihr gut und der Fahrer steigt aus und darf aber nichts sagen. Also, ich meine, wie bescheuert musst du denn sein, um Leuten irgendwie zu untersagen? Ich kenne es auch wirklich, es geht jetzt kein Witz, ich kenne das von deutschen Prominenten, die in ihrer Anweisung haben, dass sie nur die und die betreffende Person überhaupt ansprechen darf. Und wenn ich jemals auch nur annähernd in diese Richtung gehen sollte, erschieß mich bitte hinterm Haus, wie so ein Hund. Wirklich, ich finde das so abartig. Hier, warte mal, jetzt geht's noch weiter. Mariah Carey, das überrascht ja keinen, hat besondere Vorstellungen, was ihre Backstage-Quartiere angeht. Die Pop-Diva benötigt 2 Räume oder einen sehr großen mit Raumtrenner, natürlich, klar, die mit Teppichen ausgelegt sein müssen. Eine eigene Toilette sollte ebenso zur Verfügung gestellt werden. Was die Ausstattung angeht, sollte auf allzu grelle Muster verzichtet werden. Dafür sind 8 möglichst üppige Topfpflanzen ein Muss. Ganz wichtig, die Raumtemperatur sollte 23 Grad Celsius betragen. Der Veranstaltungsort sollte darauf eingestellt sein, im Notfall die Klimaanlage abzuschalten. Das geht ja fast noch. Also ich hatte es mir fast schlimmer vorgestellt. Oder?
Ich finde es absurd, was für Blüten das trägt. Ich kann verstehen, dass so Leute, die wirklich so ein ganzes Jahr oder zwei am Stück unterwegs sind, dass die da schon ein bisschen abgehoben so auf den ersten Blick sind. Aber das ist halt im Grunde so, als ob die sich ihre Wohnung einrichten. Ne? Die verbringen da halt viel Zeit unterwegs.
Ja, nein, die verbringen da nicht viel Zeit unterwegs. Du kommst an den fucking Ort, Reini. Du gehst in diesen Backstage-Raum, du isst dein Leberwurstbrötchen, du gehst auf die Bühne, du gehst aus der Pause in den Backstage-Raum, isst noch ein Leberwurstbrötchen, fährst nach Hause. Das ist es. Ist auch nicht so viel anders bei den Superstars. Robbie Williams ist nicht 5 Tage vorher da, um die Kameras aufzubauen oder das Licht einzuleuchten. Der weiß irgendwann, wie seine Show geht. Ohne Scheiß. Es gibt, das Allergeilste sind ja die Stars, die so groß sind, dass sie selbst bei krassen Konzerten zu spät kommen. Habe ich als Kind einmal erlebt, dass Michael Jackson ein Konzert abgesagt hat, als die Leute schon in Gelsenkirchen im Stadion saßen. Hat er angerufen, gesagt, er kommt jetzt leider doch nicht. 80.000 Leute, schade, Panade. Und bei Robbie Williams war, nee, weiß nicht, ich will jetzt Robbie Williams nichts unterstellen, aber irgendein sehr großer, weltweit bekannter Künstler kam einfach 2 Stunden später. 80.000 Leute, 2 Stunden so. Denkst du auch, und ich habe selber schon auf Konzerten, kennst du dieses Gefühl bei einem richtig großen Konzert, wenn man dort steht und wartet und wartet und wartet und dann irgendwann kommt so der Tontechniker, macht und dann denkst du, jetzt gleich, jetzt geht's los. Bei Depeche Mode hatte ich mal, jetzt geht's los, jetzt gleich. Und dann geht's einfach nie los, es dauert ewig. Und dann, wenn man schon keinen Bock mehr auf das Konzert hat, dann kommen sie. Und dann rastet man aus, weil man sich selber bestätigen möchte, dass man blöd genug war, 140 Euro dafür zu bezahlen, dass man 3 Stunden im Regen steht. Reini, stopp, das muss ich dir kurz vorlesen, weil das ist wirklich, also wenn es jemals eine Backstage-Bühnenanweisung gegeben hätte, die man mir hingelegt hätte und gesagt hätte, das ist der Wunsch von Reinhard Remford oder von Pharrell Williams, dann hätte ich gesagt, das muss Reinhard Remford sein.
Ich habe es vorhin gelesen.
Du hast es gelesen?
Ja.
In den Backstage-Räumen von Pharrell Williams soll immer ein gerahmtes Bild des verstorbenen US-Astronomen Carl Sagan hängen. US-Talkmaster Jimmy Kimmel erklärte Pharrell Williams dazu, Carl hatte diese unglaubliche Fähigkeit, uns daran zu erinnern, wie unbedeutend wir sind, aber wie bedeutsam die Möglichkeit ist, unser Leben zu
Das ist, also ein gerahmtes Bild von Carl Sagan im Backstage zu verlangen, ist glaube ich, die gleiche Nummer wie mit den blauen M&Ms. Also.
Ja. Ja, was meinst du, wie viele Veranstalter irgendwie so, weißt du, irgend so ein Kieler Typ, der sonst so, keine Ahnung, Bur in so ein Stadion bringt? Das sind auch oft keine so großen Feingeister, so Veranstalter. Das sind halt so Leute, so, ja, wer Bur da, geil, 80.000 Leute. Und eine Woche später kommt Pharrell Williams, oder wie er den da nennt, und der schreibt ihn dann auf, ich hätte gerne ein Bild von Carl Sagan in meinem... Was willst du denn dazu sagen?
Das ist so absurd. Carl Sagan, genialer Mann, super Wissenschaftskommunikator und so. Aber hast du dir mal so die typischen cheesy Bilder angeguckt, die es von Carl Sagan gibt?
Wo er mit so einem sehr 70er-Jahre-Scheitel so in die Kamera geht.
Ja, und Rollkragenpullier. Ne? So, das stelle ich mir unglaublich abstrus vor, wenn ein gerahmtes Bild. Vielleicht sollten wir das mit Minkorrekt auch fordern. Ein gerahmtes Bild. Oder schön wäre auch gerahmte Bilder der aktuellen Nobelpreisträger. Dann ändert sich das jedes Jahr an.
Genau, da müssen die immer noch nachschauen. Wer ist denn jetzt überhaupt Physik-Nobelpreisträger? Oh mein Gott, wir haben Reinhard Remford von 2020 hingehängt. Was machen wir denn jetzt bloß? Der wird ausrasten. Da musst du sagen, das mache ich nicht. Der hat doch dieses Jahr gar nicht den Nobelpreis bekommen. Es ist wie, aber das, du merkst immer, wer vorher von den Kollegen da gewesen ist, durch das Verhalten der Veranstalter vor Ort. Ich kann dir original sagen, okay, der war letzte Woche hier, aha. Weil du kommst rein, also du musst dir vorstellen, ne, ich werde entweder vom Bahnhof abgeholt oder ich fahre mit dem Auto selber hin und steige dann da aus. Und ich kann schon dran erkennen, ob die draußen Spalier stehen und mich begrüßen, als würde jetzt gerade Rammstein ankommen. Oder ob der Techniker sagt, ja, wer bist du denn? Ne? Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Mhm. Natürlich mag ich an sich lieber, wenn die Leute freundlich sind und mir irgendwie nett Hallo sagen, wenn ich reinkomme. Aber du merkst halt sofort, ob die schon traumatisiert sind. wenn gerade einer da war, der schwierig war. Und schwierig ist vorsichtig formuliert in dem Fall. Ne? Also auch im deutschen Unterhalterbusiness gibt es Leute, die einfach komplett den Arsch offen haben und glauben, dass sie die Allergeilsten wären, weil sie mal irgendwie den und den Song geschrieben haben oder die und die Location gespielt haben als Comedian und sich einfach benehmen wie die allerletzten Assis. Ich kann es mir nicht ertragen. Also ich kann mir nicht erklären, warum man sich so verhalten sollte. Das ist mir komplett fremd.
Ja, ich glaube, das ist, je prominenter du wirst, desto mehr Realitätsverlust hast du irgendwann. Deshalb finde ich es ja immer so toll, wenn es Prominente gibt, also Leute, die wirklich, also ich meine jetzt mit Prominenten nicht irgendwie sowas wie wir, ich würde, also du schon eher, aber ich würde mich
ja,
nicht
als Prominenten,
ja, ja, du schon eher, du bist auch im Fernsehen. Das ist, ne, aber ich würde mich ja jetzt auch nicht als Prominent bezeichnen. Ich finde es auch immer so witzig, wenn Leute mir auf Instagram schreiben so, boah, ich hätte gar keine Antwort erwartet. Und ich denke so, warum?
Was glaubst du, was ich mache? Ich habe gerade noch gewichst.
Nee, ich freu mich darüber ja immer und so, ne? Also ich denke nur so, ich bin halt nicht in irgendeiner Form prominent oder so. Aber ich finde es immer toll, wenn so
doch, viel,
also,
Reini, natürlich.
Ja, ist gut. Wenn so wirklich prominente Leute noch also auf dem Boden geblieben sind und nett sind und so. Und mir hat zum Beispiel der Loffi letztens erzählt, dass er Horst Lichter im Podcast hatte.
Horst Lichter ist total netter
Mensch. Unglaublich netter Mensch.
Ja, Horst Lichter ist total nett, aber der öffnet wirklich das Gespräch mit jedem, den er trifft, mit: Du könntest ja mein Sohn sein, komm mal her, ich bin der Horst, wollen wir mal, wir drücken mal ein Stößchen zusammen.
Kölner.
Horst Lichter ist original so, wie du dir Horst Lichter vorstellst, kein Stück anders. Außer, dass er jünger ist. Horst Lichter ist deutlich jünger, als man immer schätzt. Der ist, glaube ich, noch nicht mal 60. Ich glaube, der ist so 58 oder so. Der ist ja eigentlich, Horst Lichter ist seit 20 Jahren gleich alt, kann man sagen.
Der ist von 62.
Ja, 59 ist er.
Ja, krass.
Habe ich nicht daneben gelegen. Hättest du älter geschätzt,
ja,
oder?
Hätte ich älter geschätzt.
Siehst du? Aber ist ja wirklich total netter Typ.
Also die meisten Leute kennen ihn ja, glaube ich, oder richtig bekannt, also er war vorher schon bekannt, aber nochmal einen richtig krassen Schub hat er ja hier mit dem großen Erfolg.
Ich gebe dir mal das Händlerkärtchen.
Ja, genau. Genau, mit dem wirklich unglaublich großen Erfolg von, wie heißt das nochmal? Bares für Rares? Nee, ach, komm, das
unglaublich große Erfolg von, wie heißt es nochmal? Ja, der unglaublich große Erfolg von Bares für Rares, richtig, ja, Reinhard.
Das ist was ich witzig finde, ist, dass ja die Privatsender teilweise versucht haben, das Format zu kopieren, und man hat so krass daran gemerkt, dass sie versucht haben, es zu kopieren, ohne dabei Rechte zu verletzen.
Und es gab ganz viele so Trödel-Verkaufsscheiß-Shows in letzter Zeit.
Und man hat gesehen, dass die im Grunde eigentlich gerne 1:1 genau das Prinzip kopiert hätten, das aber nicht machen konnten, wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie verklagt worden wären. Und die meisten Trödel-Shows, die jetzt Bares für Rares kopiert haben, sind so wie irgend so eine billige Kopie von irgendwas Patentiertem, wo man versucht hat, also wo man ins Patent geguckt hat und genau geguckt hat, okay, das dürfen wir so nicht machen, dann müssen wir da noch einen Henkel dran machen und das Ganze rot anstatt blau, dann könnte es gehen. Also man sieht wirklich, dass es gibt zum Beispiel, ich glaube auf RTL war es, die Superhändler, hieß es, glaube ich.
Die Superhändler.
Hast du das mal gesehen?
Zugegebenermaßen nicht wirklich, nee.
Aber Bares für Rares hast du gesehen, ne?
Habe ich gesehen, ich liebe Horst Lichter, trotzdem kann ich diese Show nicht gucken.
Ja, also ich lasse die gelegentlich mal nebenbei laufen und finde die ganz unterhaltsam.
Ich erkläre dir gleich, warum ich sie nicht gucken kann, aber du wirst die Gründe, glaube ich, dir schon ahnen können, oder?
Weiß ich nicht.
Ich weiß ja, dass diese Show, also von den Leuten, die ich kenne, die dort mal gearbeitet oder gewesen sind, es ist nicht gefaked. Also es ist wirklich jetzt nicht gefaked. Da sind jetzt nicht Leute irgendwie, da holen sie nicht irgendeinen TV-Darsteller und sagen, hör mal, jetzt tu mal so, als hättest du hier irgendwie eine Stradivari im Keller gefunden und verhöcker die jetzt mal. Sondern es ist wirklich dann, wirklich kommen da originale, echte Leute hin und sagen so und so, ich habe hier was, ich möchte das verkaufen. Das ist ja alles legitim. Was mich aber an dieser Show wahnsinnig macht, also ich meine wirklich wahnsinnig, ist also erstens finde ich teilweise die Händler schrecklich. Ich finde diesen komischen kölschen Typen, der immer sagt, Englischen, ja, hier für das Bild von diesem
80 Euro.
Ja, wie heißt der? Picasso, habe ich noch nie gehört. Ne? Ich gebe dir dafür 20 Mark. Da kannst du dir ein Eis holen oder dir das in den Arsch schieben. Und ich denke so, halt doch die Fresse. Du hast doch noch nie in der Geschichte dieser Sendung, hast du Arschloch, irgendwas gekauft. Noch nie. Sondern immer kommst du mit so einem Kackgebot, wo kein Mensch mitziehen würde, wo man total verbrannt darüber sein müsste, um zu sagen, ja klar, verkaufe ich hier dieses Bild von dem, von Felix Nussbaum, jüdischem Maler, das wie 80.000 Euro taxiert würde, die jetzt für 20 Euro, weil ich beknackt bin. Okay, ne, da kann man ja noch sagen, Fernsehmagie und jeder muss ja da seine Rolle erfüllen.
Ja.
Was mich aber dann wirklich wahnsinnig macht, ist, immer wieder der gleiche Moment, wenn die Leute dann auf die Expertise nicht hören. Also der sagt ihnen okay, vorher, ja, sie haben wirklich da was ganz Besonderes, was sie da haben. Der schlimmste Fall, den ich jemals gesehen habe, wenn das nicht gefaked war, dann bin ich selber fast ausgerastet, Reini. Original, eine Mutter und ihre Tochter stellen ein Reliquienkreuz vor. Ein aus Gold gefertigtes.
Ich habe sogar gesehen. Irgendwie aus
ein
dem Mittelalter.
Aus
oder
Gold
so, ne?
gefertigtes Kreuz aus dem Mittelalter mit Diamanten besetzt. In der Mitte eine kleine Schatulle, in der eine, zumindest vermutlich, weil dieses Kreuz dem Papst gehört hat, ein Stück des Kreuzes Jesu, ein Stück Holz vom Kreuze Jesu.
Ja, also Holz vom Kreuz Bullshit. Jesu gibt es mindestens so viel wie Stücke von der Berliner Mauer.
Ja, ja, aber nur der reine Materialwert von dem Shit.
Ja.
Weißt du, umsetzt mit Diamanten, oben noch so ein Ömmes drauf, plus aus Gold, plus dann auch noch mit hinten einem Zertifikat, das ist mal dem Papst. Also das war das Teuerste, was dort jemals angeboten wurde. Die Frau, die Expertise da gemacht hat, hat gesagt, sie hat sowas noch nie in Händen gehalten. Die hat die Samthandschuhe ausgepackt. Die hat gesagt, wo haben Sie das nur her? Das ist unfassbar. So, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Expertise war 80.000 Euro. Die beiden Stelzchen kommen raus. Ja, hier, wir haben hier dieses Kreuz gefunden. Keine Ahnung, mein Onkel ist Indiana Jones und der hat da in so einer Gruft und so. Ne? Und dann sagt der eine, ja, hier, 5.000 Euro. Nee, das ist zu wenig. Nee, leider zu wenig. Und nachher haben sie es für 20.000 verkauft. Ich habe fast in den Fernseher getreten rein. Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Kühe? Ohne Scheiß, ich kauf's euch für 20.000 ab. Seid ihr so, erstens, es gibt Dinge, die verkauft man nicht. Ein Punkt. So, die verkaufst du einfach nicht. Außer du hast einen Gerichtsvollzieher am Arsch oder willst irgendwie eine Yacht kaufen oder so. Aber so ein Ding zu verhökern in der Fernsehshow dann auch noch und dann, obwohl du 10 Minuten vorher gehört hast, die Expertise ist mindestens 80.000 Euro. Ich gucke lieber die amerikanische Variante, die das Vorbild ist. Da haben sie nämlich manchmal Sachen, die wirklich Multimillionen wert sind. Also
oh,
richtig krass.
Wie heißt die amerikanische Variante?
Oh,
ich dachte, das wäre eine ZDF-Idee
Nein,
gewesen.
Nein, natürlich nicht. Nix im deutschen Fernsehen ist die Idee von irgendjemandem aus Deutschland. Nee, es gibt eine amerikanische Variante.
Es sei denn,
Variante.
Es ist vom Raab.
Ja, außer es ist von Raab vielleicht. Aber nee, warte mal, ich kann mal nachschauen.
Ich habe gerade meinen Wikipedia-Artikel von Baris Ferraz. Ich kann dir in der Zeit mal von den Superhändlern erzählen. Die Superhändler ist nämlich die Kopie quasi auf RTL gewesen, moderiert von Sükrü Pelivan. Ich weiß nicht, sagt der Name dir was?
Ja, ich habe den schon mal gehört.
Irgendwie der Trödeltrupp oder so. Egal, auf jeden Fall die Superhändler oder wie es mit vollem Titel heißt, die Superhändler, vier Räume, ein Deal.
Ernsthaft?
Ja.
Das, oh Gott.
Ja, das funktioniert so.
Und Gandalf kloppt dreimal auf den Stein.
Ja, so in etwa. Das funktioniert irgendwie, also ich habe es nicht ertragen. Also die Superhändler habe ich mal gesehen, das zu gucken. Denn du hast jemanden, der irgendwie was mitbringt, wird dann vom Moderator in einem Set, das aussieht, als ob die irgendwie eine ehemalige Kulisse aus irgendeiner 90er-Jahre-Sitcom von RTL recycelt hätten, mit so, also der Typ steht in der Mitte und du hast so vier verschiedene Türen im Hintergrund, die alle irgendwie so themed sind in irgendeiner Art. Das ist so ein bisschen wie Monster AG, ne? So,
okay.
Die Superhändler Monster AG. Und da hat er da sein Ding, was er verkaufen will, sagt, wie viel er dafür mindestens haben möchte, ne? Und dann geht er in jeden Raum nacheinander zum ersten Händler, dann zum zweiten Händler, dann zum dritten Händler und dann zum vierten Händler. Und jeder Händler da ist auch wie, weiß ich, wie ein Disney-Charakter, ne? So eine maßlos überzeichnete Form irgendwie eines Klischee-Käufers oder eines Klischee-Händlers. Und also selbst wenn man sich an Fremdscham ergötzt, kann man das nicht gucken. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Also
ich glaube, es
schlimm.
Ist auch wieder abgesetzt worden, oder? Es hat nicht lange existiert.
Jahre seit 2018, bereits seit 2011 bei Channel. Also insgesamt gab es davon, wenn Wikipedia nicht lügt, 594 plus 35 Lieblingsdeals in vier Staffeln. Ach du Scheiße.
Scheiße, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Reini, weißt du, wer gerade anruft?
Lass mich gerade, dein Vater.
Natürlich.
Ja, komm.
Hallo, Papa, warte mal. Hallo. Ja. Ich bin hier gerade mit dem Reinhard Remford, das ist der Hässliche, der diese Knast-Tattoos hat, nehme ich gerade Alliteration am Arsch
auf, Papa. Der hässliche Doktor, der diese Knast-Tattoos hat.
Ach, gut.
Der Reini, genau. Jetzt hat er beste Laune. Letztes Mal war es ja nicht so gut, aber jetzt wird es wieder besser. Reini, das hat mein Vater sich nämlich gemerkt, dass du da so schlechte Laune hattest. Das hat ihm gar nicht gefallen. Der Reinhard zischt nur. Der kann ja, du kannst ihn nicht hören. Ist nicht so schlimm. Der redet nur Blödsinn.
Natürlich,
Papa, möchtest
Laune.
Du,
ich war auch bei dir.
Heute Abend ist ja das große Spiel Ungarn-Deutschland, Papa. Wir nehmen ja an einem Mittwoch auf. Wie wird dieses Spiel ausgehen? Sei du heute mal das Kraken-Orakel der deutschen EM.
2:0 für Deutschland.
2:0 für Deutschland, sagt der Papa voraus.
Natürlich. Immer optimistisch bleiben.
Wer schießt die Tore?
Beide, unser neuer Superstar.
Gosens, der aussieht wie so ein Rabatt-Podolski, ne? Guter Junge. Vom Niederrhein.
Gut, ich grüße alle.
Möchte, ja, das ist gut. Danke.
Macht mal weiter.
Ich melde mich nachher, Papa, ne?
Alles klar. Tschüss.
Hab dich lieb. Tschüss.
Tschüss.
So.
Ja, da sprichst du was an. Heute ist Fußball. Also gleich
heute ist
Fußball
ist,
irgendwann.
Und ja, Reini, ich bin schon so in Nationalstimmung.
Bei EM und WM, ne, da gucke ich ja auch mal gelegentlich. Ich bin ja, also ich als großer Fußballfachmann, also quasi.
Es ist fürchterlich, mit dir Fußball zu gehen.
Was? Warum das denn?
Ich würde lieber mit einer Robbe in Nationalflaggen gehüllt ein Fußballspiel gucken, als mit dir Vollpfosten, der die ganze Zeit sagt, oh, guter Angriff. Ja, Reinhard, das ist die andere Mannschaft. Oh ja, schön, die mag ich auch. Wer ist denn das? Ja, das sind die Portugiesen. Ah, können die Fußball? Halt die Fresse, Remford, verdammt nochmal.
Was denn?
Du hast wirklich gar keine Ahnung.
Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich versuche immer zumindest in Tweets und ähnlichem Kommentare ab zu geben, die so klingen, als hätte ich Ahnung.
Das funktioniert eindeutig nicht, Reinhard.
Also, manchmal geht das. Also,
nein,
also,
man hört sofort raus, dass du keine Ahnung hast.
Da ist viel Druck über die linke Flanke, hinten müssen sie mehr dicht machen.
Genau, Gandalf klopft mit seinem Stock an den Stein, genau das, ja.
Das Spiel wird im Mittelfeld entschieden, da müssen sie aber mehr rauslaufen.
Also mir persönlich fehlt eigentlich nicht viel, ich gucke ja nicht viel Fußball, aber jetzt die EM gucke ich mir an, aber Delling und Netzer fehlen mir schon sehr. Das ist ja jetzt schon lange her, dass es die gab, aber das habe ich früher wirklich gerne geguckt. Weißt du, von wem ich spreche?
Ja, natürlich weiß ich, von wem du sprichst, du Vollpfosten. Ich bin auch im Ruhrgebiet groß geworden.
Gerhard Delling und Günther Netzer aus der Tiefe des Raums, ein Mann, ein Scheitel. Wirklich, allein diese Frisur mit fast 70 noch zu tragen, zu sagen, mir ist es egal, dass das affig aussieht, ich ziehe das durch, ich bin Günther Netzer.
Ich bin Fußballfunktionär, Millionär. Ja, mir ist das vollkommen egal. Ich kann sowas tragen.
Ich bin Günther Netzer. Ja. Natürlich war da viel Shishi bei, also bei diesen Sticheleien zwischen den beiden. Das weiß jeder, der schon mal im Fernsehen war, dass denen vorher gesagt wurde, komm, gib dem Affen mal Zucker, Günther. Aber ich fand trotzdem, ich habe immer Spaß daran gehabt, diesen beiden dabei zuzuschauen, wie sie so diese Hassliebe vor der Kamera ausleben. Also wenn Delling irgendeine völlig abstruse, verschachtelte und zu schwierige Frage stellte, und Netzer dann einfach wie so eine Muppet-Figur, der ist ja auch so klein und so viereckig und trägt so 90er-Jahre-Sackos, wie so eine Muppet-Figur dann einfach so in den Bildschirm guckt und sagte, ich habe darauf keine Antwort. Und dann war auch zu Ende eigentlich. Sie haben ja Ahnung von Fußball. Also dieses ständige sich gegenseitig verarschen. Wobei ich auch sagen muss, dass die sonstige Berichterstattung gerade stattfindet. Unser Freund Micky Beisenherz zum Beispiel macht ja gerade auch was mit Esther Chetlack. Chetlack. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Reini, was machst du denn da eigentlich im Hintergrund? Arbeitest du an einer, natürlich, oder hast du deine Frau wieder zur Reparatur alter Handys abgestellt, damit ein bisschen Kohle reinkommt?
Meine Frau spielt rechts am Rechner neben mir Overwatch, falls du es klicken hörst.
Die ist nicht dabei, um die Magie des Entstehens dieses Podcasts zu genießen?
Nein, da hört sie ja nur eine Hälfte.
Das stimmt, das ist wie bei meinem Papa gerade, der konnte dich ja auch nicht hören, ne?
Ja, richtig.
Jetzt wird mir das erstmal klar, wie das ganze System funktioniert, Reini. Naja, jedenfalls, das wollte ich gerade, wo war ich denn jetzt gerade? Also auch die Berichterstattung im Moment gefällt mir gut. Auch die Stadionstimmung ist gar nicht so schlimm aufgrund, und ich meine, gegen Portugal, wir beide haben das Spiel ja zusammengeguckt letztens.
Ja.
Und man kann nicht sagen, das ist doch, war doch ein stabiles, gutes Spiel. 4:2, Deutschen hätten die Tore nicht mehr fangen müssen, weil eigentlich war unnötig, das 2:2, naja gut, Lutz van der Horst hat schönerweise getweetet, als Portugal das zweite Eigentor gemacht hat, Portugal in Topform, heute schon 3 Tore, da musste ich ein bisschen lachen, weil das ist natürlich bitter, wenn du dich selber versenkst, wobei man, finde ich, bei sowas wird halt immer von Eigentor gesprochen, also ein Verteidiger, der wirklich direkt vorm Tor steht und eine Flanke aufs Knie bekommt und diese Flanke fliegt in das 1 Meter vor ihm befindliche Tor, Das ist für mich kein Eigentor. Also ja, deklarativ ist es ein Eigentor. Aber von der Logik her muss man ja schon sagen, wie soll das irgendjemand jemals abhalten, davon
Stand
ein Tor
ungünstig,
zu werden.
Ne? Ja. Das, ja, ja. So, da ist nicht so viel Eigenleistung dabei gewesen.
Nee, ja, da ist nicht so viel Eigenleistung dabei gewesen. Aber trotzdem, die Deutschen haben gut gespielt nach dem verkackten ersten Spiel gegen Frankreich, wobei man auch da sagen muss, dass die Franzosen einfach verdammt gut sind. Einfach die, ich meine, die sind zu Recht Weltmeister. So.
Ja, ja, voll, also das ist eine auch starke Mannschaft.
Kein Schlag. Ja, du hast ja keine Ahnung. Also, du sagst einfach gar nichts. Du hast eh... Otto, ist jetzt gut? Benimmst du dich wohl?
Also die Franzosen sind vorne sehr stark, aber wenn die hinten einmal einen reinkriegen, dann ist da direkt Druck auf dem Kessel.
Boah, ich würde am liebsten Günther Netzer holen, damit der mit deinem Scheitel dir ins Gesicht steht. Ich muss mal kurz gucken, ob Mama wieder da ist, also die Mama vom Otto. So.
Das, also ich habe, ich kann in der Zeit mal von meinen Fußballern... Ach Gott, jetzt labert er im Hintergrund, das ist unglaublich.
Der Otto ist bei euch.
Das ist so,
ne?
Maximal unprofessionell. Ja. Und der macht das hauptberuflich, so. Der Mensch. Der verdient hauptberuflich mit so einem scheiß Geld.
Warte, Reinhard, jetzt geht's los, warte. Was denn? So, da bin ich wieder. Ich hab die Kopfhörer wieder drin. Ja, das ist schön. Hier erleben die Menschen auch eine reale Situation mit. Wir sitzen halt nicht im Backstage-Raum mit Lilien aus Okavango, sondern wir sind Menschen, Reinhard. Wir leben hier noch, weißt du, wir sind noch echt und nahbar. Weißt du, was mir letztens klar wurde, als ich Autogramme gab bei Bratwurst und Baklava live?
Dass du nicht schreiben kannst?
Nein, ich bin ja jedes Mal total irritiert, wenn Leute mich, heute hat mich eine Frau auf der Straße sagte zu mir, ich fand sie so toll bei Stars gegen Krebs, darf ich ihnen ein Drückerchen geben? Und dann hat sie mich umarmt. Und das fand ich total nett. Auch irritierend, aber auch nett.
Ja, vor allem in so einer Corona-Pandemie ist das so mittelmäßig.
Ja, es war so mittelmäßig, aber man will es ja auch nicht ablehnen und ich nehme körperlich das, was ich kriegen kann. Die war unter 50.
Ja, klar,
also
das
alles
also
cool. Ja. Jedenfalls, nein. Ich habe früher immer Olli und Janni gehört, ne? Also fest und flauschig. Tue ich mittlerweile nicht mehr so, weil mir das ab einem bestimmten Punkt ein bisschen zu Meta war und ein bisschen zu wenig menschlich. Ich konnte nicht mehr so connecten. Aber ich will da gar nicht drüber urteilen. Es sind trotzdem zwei tolle Podcaster. Jan Böhmermann durfte ich euch schon kennenlernen. Das ist ein total netter, bodenständiger, angenehmer Mensch. Aber ich habe immer davon geträumt, die mal zu treffen oder auch im Podcast was sagen zu können oder einfach mal ein Teil des Ganzen sein zu können und so. Und das ist ja das gleiche Gefühl, das Leute haben, die uns jetzt hören. Die denken wahrscheinlich auch total oft, boah, ich würde jetzt gerne mal bei Reini und Basti sagen, ihr fetten Ficker.
Ja, das ist die Magie des Formats, dass man sehr nah beieinander ist. Ne? Also man ist ja bei dem Gespräch, man sitzt quasi direkt dabei, man sitzt am Tisch und das ist, finde ich, die Magie am Podcast, auch dass es nicht so hochpoliert ist, also keine hochpolierte Radioproduktion im Sinne von, dass da irgendwie noch 20 Tonmenschen nachher drüber geguckt haben, also soll schon eine ordentliche Qualität haben, aber ist jetzt nicht so, dass da irgendwie
so wie bei uns,
dass da irgendwie noch 10 Effekte drüber sind, vor allem keine Jingles, keine Einspieler, es ist nicht irgendwie auf 5 Minuten geschnitten mit Inhalt und es muss nicht 5-mal der Name des Radiosenders gesagt werden oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie des Formats und dass man sich einfach für jedes Thema so viel Zeit nehmen kann, wie man will und man jedes Thema besprechen kann, das man will. Ne, es gibt nicht irgendwie die Modethemen, es ist gerade wieder Sommer, lass mal über die Erdbeerernte reden oder so oder irgendwie den großen Sommerschlussverkauf bei Amazon oder sonst was, sondern man kann einfach sehr persönlich über Sachen reden. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe Fest und Flauschig, ehrlich gesagt, nie gehört, weil das für mich nie das ist in meinem Kosmos nie aufgetaucht, weil das war ja ursprünglich mit Sanft und Sorgfältig eine Radiosendung, ne?
Mhm.
Die dann quasi
Radio 1.
Genau, die dann Radio 1 empfängt man hier nicht. Das heißt, du müsstest das irgendwie übers Internet hören oder so. Ich weiß gar nicht, ob es einen RSS-Feed dazu gab, also ob man es mit einem Podcatcher hätte abonnieren können zu der Zeit, als es da lief.
Ich glaube schon. Also ich habe es schon gehört, als es noch sanft und sorgfältig war.
Okay, wie hast du das dann gehört? Also hast du es mit
Übers Netz,
okay. Da habe ich es nie gehört und danach sind die ja, also kam dann ja Fest und Flauschig als exklusiv Podcast bei Spotify. Und ich habe auch Spotify nie zum Podcast hören benutzt, weil ich aus einer Zeit, also ich höre Podcasts quasi aus einer Zeit, als es Spotify noch nicht gab, beziehungsweise es keine Spotify.
Du kommst aus einer Zeit, als Kevin Costner noch auf einem Pferd über das Land ritt, um dir die Kassette mit dem neuen Podcast zu bringen.
Ich habe Podcasts so kennengelernt, was Podcasts auch eigentlich sind, dass du die in einer App hast und dort dir dort immer die neue Folge gepusht wird und so. Und dass du im Grunde jede beliebige App dafür benutzen kannst. Also das, was ein Podcast auch eigentlich ist. Deshalb ist das in meinen Hörgewohnheiten und so nie aufgetaucht. Ich höre seit bestimmt 10 Jahren Podcasts und hatte auch da Erlebnisse dabei, wo ich so Sachen hatte, dass ich Leute, von denen ich Podcasts schon sehr, sehr lange gehört habe, die irgendwann mal getroffen habe und diese
Nähe spürte, die gar
ja,
nicht
ja, genau, diesen, dieses Ungleichgewicht, dass ich quasi über die Leute viel wusste, die mich aber nicht kannten. Mittlerweile bin ich mit vielen von den Leuten, von denen ich damals Podcasts gehört habe, auch befreundet, dadurch, dass ich halt selber angefangen habe, Podcasts zu machen und man sich irgendwann mal auf so Podcaster-Treffen und so weiter getroffen und kennengelernt hat. Ein Teil der Leute war auch auf meiner Hochzeit und so und aber ganz am Anfang hatte ich genau dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, dass es irgendwie so Promis war, also Promis, die aber eigentlich keine Promis sind. Ne, Promis in einer sehr kleinen Bubble. In der Bubble des Podcasts.
Das ist ja die große Qualität des Podcasts, dass die Nähe auch spürbar ist und zum Publikum und dass man die Möglichkeit hat, sehr viel persönlicher zu sein. Natürlich in einem Rahmen, also ihr wisst auch nicht alles über mich und ich werde hier auch nicht alles über mich erzählen, aber ihr merkt, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, mein Hund läuft, bellt meine Frau an, weil die gerade vom Einkaufen kommt. Es ist sehr viel nahbarer. Beispiel, Klaus Kleber. Ich kenne jetzt seit 20 Jahren Klaus Kleber. Ich kenne das schiefe Auge von Klaus Kleber und Gundula Gause, gucke ich mir so oft an. Ich bin großer Fan, halte ich für einen großen Journalisten. Ich mag seine Meinungseinschätzung. Ich weiß nichts über Klaus Kleber. Ich weiß nicht, ob der, weiß ich nicht, mit einem brasilianischen Model oder mit einem 19-jährigen Haarstylisten zusammen ist. Ich weiß nicht, wohin der in Urlaub fährt. Ich weiß nichts Privates. Muss ich ja auch gar nicht. Also auch Klaus Kleber ist es wahrscheinlich lieber, wenn ich nichts über ihn weiß. Aber verstehst du, wie ich das meine? Für die meisten Medienpersönlichkeiten gibt es diese Ebene nicht, die Podcasts erzeugen. Die Ebene der Nahbarkeit. Das war früher noch viel extremer. Zu Zeiten von fehlender Social Media hatte man ja wirklich nur Queen gibt ein Konzert und du siehst Freddie Mercury jetzt heute Abend bei dieser Sache. Aber du siehst außer irgendwelchen Zeitungsberichten über dessen Leben niemals irgendwas anderes über den. Mhm. Ne? Und ich will mich überhaupt nicht mit Freddie Mercury nicht falsch verstehen. Ich meine damit einfach nur, erstens, Social Media hat uns näher an Prominenteren rücken lassen. Du kannst ja theoretisch sogar amerikanischen oder auch deutschen Promis über Twitter eine Nachricht schreiben. Und wenn du viel Glück hast und du schreibst irgendwas Lustiges oder irgendwas, auf das sie reagieren möchten oder wie Til Schweiger einen Wutanfall kriegen möchte über das, was du gerade gesagt hast, dann hast du halt die Möglichkeit, Kontakt zu jemandem aufzunehmen. So, ne? Und in unserem Podcast ist das ja im weitesten Sinne auch so. Also die Leute haben ja die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und uns zu erreichen.
Ja, wobei ich da auch sagen würde, da kann man nicht für Podcasts im Allgemeinen sprechen, weil auch die unterscheiden sich sehr. Ne? Also so die Dinger, die irgendwie von den Leuten produziert werden, die auch in die Mikrofone sprechen oder halt auch die Podcasts, die eher wie Radiosendungen halt so Feature-Formate oder so sind. Ne? Also wenn ich mir jetzt einen Podcast anhöre, der von der Redaktion halt wirklich redaktionell mit Informationen angereichert wurde und so weiter, ist das auch super, aber das ist eher so wie würde man es vergleichen mit im Fernsehen vielleicht die Reportage oder so, ne, die es da gibt. Also auch in der Podcast-Welt gibt es verschiedenste Formate und da auch verschiedene Ebenen quasi, aber es gibt genau das, was du gesagt hast, das, was wir hier zum Beispiel auch machen, was sehr, sehr persönlich ist.
Und das ist ja was, also ich glaube, da hat auch jahrelang das Radio gepennt und hat nicht begriffen, was sie da eigentlich für einen Schatz haben. Ich habe letztens mit einem Radiomoderator, auch einem recht Bekannten, gesprochen, der sagte, er ist super frustriert zu sehen, wie unglaublich erfolgreich Podcasts jetzt sind und wie wenig Platz er in seinem Umfeld als Radiomoderator hat, weil er kommt sich dann am Ende doch vor wie jemand, der halt Songs anmoderiert. Und vielleicht zwischendurch mal ganz kurz mit einem Hörer telefoniert, aber die Möglichkeit, sich selbst als Sendergesicht zu vermarkten oder dort wirklich aufzutreten, die hat er nicht. Ne? Und
ja, das
fand ich eine interessante Erkenntnis.
Also von den älteren Podcasts, die ich so höre, höre ich unter anderem gerne Sachen von Holgi, oder also der heißt Holger Klein. Der ist Radiomoderator in Berlin bei Radio Fritz gewesen, hat früher viel beim Fernsehen gearbeitet und so in Köln. Und der hat auch immer viel so aus der Zeit, also aus dem Unterschied Radio und Podcast und so weiter erzählt. Und einer der großen Punkte ist, die auch einer der ältesten Podcaster Deutschlands, Tim Pritlove, immer gesagt hat, du hast im Podcast halt so viel Zeit, wie das Thema halt dauert. Ne? Es gibt nicht irgendwie, der Beitrag darf nur 10 Minuten lang sein, was du im Radio ja häufig hast. Ne? So, du hast 5 Minuten, in der Zeit musst du alles erzählt haben. Ne? Und am besten auch noch 5-mal den Sendernamen gesagt haben, damit man auch weiß, was man da hört. Und im Podcast kannst du halt, wenn du ein Thema hast, über das du reden möchtest und du hast einen Experten oder irgendjemanden, der oder eine Expertin, die dazu irgendwie länger was erzählen möchte, dann, wenn es 3 Stunden dauert, dann dauert es halt 3 Stunden. Ne? Dann redet man halt darüber. Und das wäre im Radio einfach nicht möglich. Ne? Weil,
ich glaube, das stimmt, aber ich glaube schon, dass es eigentlich wichtig wäre, auch im Radio wieder viel mehr in diese Richtung zu gehen. Also natürlich nicht, du kannst in einem Format Radio nicht jetzt 3 Stunden über Kernspaltung reden.
Warum
nicht? Weil irgendwann bist du halt, ja, ganz einfach, Reinhard, weil die leben von der Werbung und die leben leben von den Plattenfilmen, die ihnen Songs geben. Und
aber
so.
Warum
und
können das sagst, dann die Öffentlich-Rechtlichen nicht? Zum Beispiel. Aber, wobei, die machen das ja teilweise sogar. Ne? Also wenn
es gibt
so,
ja Gesprächsradio, durchaus.
Ja, ne? Ja, okay, ja, das gibt's. Das stimmt. Aber so der typische Dudelfunk, ne, der irgendwie Musik runterleiert, da, ich glaube, der ist auch dafür gemacht, dass man es irgendwie eine Viertelstunde irgendwie während der Autofahrt hört oder so und danach wiederholen sich die Nachrichten zum Beispiel irgendwie morgens alle 10 Minuten oder so. Das finde ich halt schwierig. Und ich
glaube, dass da Radiosender dazu gehen sollten, ihren Radiogesichtern oder ihren viel mehr wieder in Richtung zu gehen, Persönlichkeiten zu präsentieren und nicht Leute, die mir Musikstücke ansagen, weil dann kann ich, also ganz ehrlich, da höre ich mir dann lieber irgendwie von, was weiß ich, Radio Bob oder so, den Stream, den Online-Stream an, in dem gar kein Moderator mehr vorkommt. Da kannst du dann einfach so eine Playlist ablaufen lassen, ne, ja, wo die aktuelle Musik, die die halt haben, dann abläuft. Das ist mir persönlich dann fast lieber, als dass ich mich zuschwarten lasse von jemandem, den ich eh nicht kenne. Ich finde, dass das eine kluge Entwicklung wäre und ich würde jedem Radiosender das raten, weil ich lustigerweise auch gerade eine Doku gesehen habe über einen Radiomoderator, der vor vielen Jahren genau das gemacht hat, bevor er dann, ich versuche mich nicht justiziabel auszudrücken oder verklagbar, bevor er dann etwas seltsam wurde. Ah. Ich habe mir den Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen angehört, den ich ja auch persönlich kenne, weil ich mal zumindest unter ihm aufgetreten bin. Und,
also persönlich kennen klingt jetzt so, als ob ihr immer abends Kaffee getrunken habt. Also du hast ihn mal bei einer Veranstaltung getroffen.
Ich habe ihn bei einer Veranstaltung getroffen und habe ein paar Stunden mit ihm verbracht und damals fiel mir schon auf, dass er vom Umgang nicht gerade freundlich war. Wobei ich dort überhaupt nichts darüber wusste, ob der jetzt Verschwörungstheoretiker ist oder so und so, das war mir nicht bekannt und spielte für mich in dem Moment auch keinerlei Rolle.
Also ist auch schon ein bisschen her.
Es ist 10 Jahre, es ist 11 Jahre her und 2011, also ganz kurz, um die nicht zu kennen, es geht um den Moderator von Ken FM. Ken Jebsen, der mittlerweile zu einem der, wenn man das so nennen möchte, in diesem Bereich führenden Verschwörungstheoretiker in Deutschland gehört. Falsch?
Nee. Ich neige nur eher dazu, sowas wie verschwörungsgläubig oder so zu sagen, weil diese Menschen haben keine Theorien. Dass eine Theorie würde bedeuten, dass man etwas Belastbares in irgendeiner Form hat. Das sind halt, man sollte lieber sowas wie Verschwörungsgläubige sagen.
Verschwörungsgläubige, Reinhard. Damit du heute gut schlafen kannst, habe ich ihn jetzt verschwörungsgläubig genannt. Also jedenfalls einer der Sprachrohre der Querdenkerbewegung, einer, der damals, wie soll man sagen, über mehrere Dinge gestolpert ist. Zum einen wurde ihm Antisemitismus und Leugnung des Holocausts vorgeworfen.
Da vorgeworfen ist schön, ne? Also wenn du dir irgendwie mal, ich glaube, also Ken Jebsen macht auch einen Podcast und so und irgendwie auf der Seite, also damals, als es noch bei YouTube war, habe ich mir die Ergüsse, die der da hingekotzt hat, mal angehört, so nebenbei laufen lassen. Aber ohne Scheiß, ne? Der schafft es in 10 Minuten vom internationalen Großkapital zu der Merkel-Diktatur. Da ist das,
wo ich gerade vorsichtig bin, also der ist vieles, aber ich glaube, zumindest zu der Zeit damals, als ihm das vorgeworfen wurde, und da geht auch Cui Bono, dieser Podcast, drauf ein, war kein Antisemit. Er hat halt im besoffenen Kopf einem Hörer geschrieben, ich weiß, wer den Holocaust aus Promo-Zwecken erfunden hat. Und da ging es um Burnley, wie heißt der, Burnley's, Edward Burnley's, der die sowas wie die Vorlage zur heutigen Propaganda geschrieben hat. Ein Philosoph, völlig egal, das ist auch jetzt unbedeutend, ja. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass dieser Podcast einfach interessant ist, weil du diesem doch eigentlich sehr hoffnungsvollen und extrem am Anfang extrem erfolgreichen Radiomacher, der dann auch mal ins Fernsehen rüber geschippert ist, wirklich in diesem Podcast dabei zuhörst, wie der langsam in den Wahnsinn abdriftet, ne? Und immer mehr und immer schlimmer wird. Und zumindest bei Folge 3 ist es dann irgendwie so weit, dass er halt über den 11. September spricht und etc. Zum 10. Jubiläum hat er auf Radio Fritz, Jubiläum, also zum 10. Jahrestag des 11. September 2011, hat er was sehr Abschätziges über den 11. September und die Toten und über diesen, also behauptet, es wäre alles eine Erfindung der Östregierung, bla bla, und dann hat Radio Fritz ihn gefeuert. Und danach wurde es dann still und dann hat er dieses, nennen wir es mal, Netzwerk aufgebaut, das sich KenFM nennt. Und der Podcast ist einfach wert, es sich anzuhören. Der ist toll gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den Macher, den Namen des Machers gerade nicht kenne, aber er lohnt sich.
Wie heißt der?
Cui Bono, also wem nützt es, ne, lateinisch.
Ja, ja, ich hatte Latein, what danke.
What the fuck happened to Ken Jebsen?
Ja. Bono. Von wem ist das Ding? Das ist eine ARD-Mediathek gerade.
Ja, ja, ja. Ist von Studio Bums produziert. Ich frage mich nur gerade, wie der junge Mann heißt, der Erzähler ist. Weiß ich gerade leider nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Studio Bums hat es produziert und ist ein Podcast, den man sich angehört haben sollte, wenn man sich dafür interessiert.
Ja, werde ich glaube ich auch mal reinhören. Also klingt interessant. 6 Folgen ist so ein abgeschlossenes Ding, ne?
Oder? Ist ein abgeschlossenes Ding, ja.
Ah, okay. Hör ich mir auch mal an.
Und dieses Abrutschen, oder ist ja ein kluger Geist, also ist ja kein Idiot oder sowas, ne? Der durchaus gebildet und schnell im Kopf.
Diese ganze Querdenkerbewegung, also dieses ganze Abrutschen in irgendwelche Verschwörungserzählungen und so, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das sind nicht dumme Leute, denen das passiert. Das ist was Soziokulturelles, vielleicht würde ich sagen. Das kann schnell und jedem passieren. Dazu empfehle ich immer gerne unter anderem das Buch von Katascha Fake Facts oder das zweite Buch jetzt True Facts. Da geht es genau um sowas, also um Verschwörungserzählungen und so und wie es dazu kommt und dass die Leute als dumm abzustempeln, damit macht man es sich zu einfach.
Das wollte ich auch nicht. Nein, natürlich, ja. Um andere manipulieren zu können, das fällt dir bedeutend leichter, wenn du clever bist, als wenn du dämlich bist. Ne? Ja. Und die Manipulation, die da erfolgt von Querdenkern etc., der Massen, die ist ja ganz bewusst gewählt. Jebsen sticht nur so raus, weil der halt wirklich, ja, weil man bei dem, an dem Hand so wirklich exemplarisch diesen Verfall eines eigentlich selbstreferenziellen, klugen Mannes in den, würde man fast, wenn man es so nachher hört, Wahnsinn sehen kann, wo du so denkst, krass, also wie extremistisch der dann auch geworden ist in seinen Ansichten, also wirklich so alles, die große Weltverschwörung, die hinter einem steckt, der Weltplan, diese ganze Kram, an den solche Leute nun mal glauben, ne?
Ich frage mich.
Und er erreicht unglaublich viele Menschen, das darf
man
nicht
vergessen. Ja, also eine große Reichweite. Ich frage mich bei solchen Menschen, also bei solchen Gestalten, wie zum Beispiel Ken Jebsen, der ja eine hohe Reichweite hat und teilweise unglaublich abstruse Sachen erzählt. Ich frage mich bei solchen Menschen immer, wie viel davon glauben die wirklich selber?
Ja.
Also das ist die gleiche Frage, die ich mir bei diesen ganzen Wunderheilern, Homöopathen und sonst im Scheiß stelle, ne? Die damit richtig Asche machen. Und man muss dazu ja auch sagen, also diese ganze Verschwörer-Bubble um Querdenken, Ken Jebsen und so weiter rum, die scheffeln damit auch gut Geld. Wie viel davon von dem, was die berichten, glauben die selber?
Das muss man sich halt wirklich fragen. Und darauf gibt es keine abschließende Antwort, weil das würde ja keiner derer jemals zugeben, weil es ist ja nun mal deren Lebensgrundlage. Ken Jebsen wird in dem Podcast verglichen mit Alex Jones, den hast du bestimmt auch schon mal gesehen, zumindest die Stimme gehört. Das ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker, der hat eine Seite, die hat InfoWars.
InfoWars, ja, natürlich.
Infowars. Das ist halt eigentlich ein geisteskranker, schreiender, fetter, ekliger Amerikaner. So wirklich so der so wie man sich einen amerikanischen Hardliner vorstellt und dann nochmal 10% oben drauf gelegt. der wirklich die abstrusesten Sachen verbreitet hat. Also zum Beispiel bei diesem schrecklichen Sandy Hook-Vorfall, der wird da erinnerte ich mich auch dran, das kommt auch im Podcast vor, also wo Adam Lanza hieß er, also so ein verwirrter 20-Jähriger, halt glaube ich 20 Kinder erschossen hat oder über 20 Kinder, ganz schrecklich. Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Und da hat der Alex Jones zu behauptet, das wäre eine Inszenierung der Anti-Waffen-Lobby, um die NRA zu schaden, und das wären alles Schauspieler, die Kinder gewesen. Und ab dem Moment muss man dann einfach, irgendwo muss man auch aufhören. Ne? Das ist so ein bisschen wie Xavier Naidoo, der heulend irgendwie vorm Computer sitzt, weil er glaubt, dass Kindern Blut abgezogen wird, oder wie der Wendler. Also ab einem bestimmten Punkt ist der Wahnsinn halt so stark, dass man dann auch gar nicht mehr diskutieren kann. Bei Alex Jones, der ist darüber aber Millionär geworden, Multimillionär.
Ja.
Der hat nämlich, der hat in seinem Podcast und in seinen verschiedenen Verbreitungsmöglichkeiten so Nahrungsergänzungsmittel und so Prepper-Scheiß verkauft und hat allein in einem Jahr über 20 Millionen Umsatz gemacht. Und ist natürlich super, wenn du ständig den Weltuntergang preist und den Leuten dann gleichzeitig so Nicer-Dicer-mäßig nahelegt, ja, aber wenn ihr hier mein Überlebenskit kauft, dann wird euch nichts passieren. Also genau diese Absicht dahinter. Und Ken Jebsen steht, glaube ich, wirtschaftlich jetzt auch besser da, als er es jemals getan hat.
Ja, ich glaube, der Vergleich ist ganz gut. Also Ken Jebsen ist so ein bisschen die deutsche Version von Alex Jones.
Ja. Und das ist ich glaube, Alex Jones ist noch mal eine Schippe krasser.
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also hast du dich mal in jüngster Zeit mit Jebsen und Co. beschäftigt? Also wie viel Überschneidung der zu neuen Rechten und so hat?
Ja, super erschreckend. Einfach total erschreckend. Ne? Und, aber schon irre, wenn jemand so abrutscht. Ne? Und wenn jemand so... Weil ursprünglich, das erzählt die Geschichte halt auch, und so habe ich den auch erlebt, wollte der nur Öffentlichkeit, der wollte ein Star sein. Der hätte es auch gut sein können. Ne? Also der war charismatisch, der war extrem schnell im Kopf, der war witzig, der war kalt, sehr kalt. Alles Voraussetzungen, die um ein Star zu werden in Deutschland, eine sehr gute Voraussetzung sind. Und der hat so ein bisschen drunter gelitten, dass er immer wieder versucht hat, in seine Arbeit da bei KenFM, bei Radio Fritz, halt politische Inhalte einzustreuen, die aber so stark gegen die, was er dann als Massenmeinung oder als Lenkung der Regierung empfinden würde, ging, dass sie ihn irgendwann einfach nicht mehr senden könnten. Also ein deutscher Radiosender kann halt nicht senden, wie jemand den 11. September als Inside-Job bezeichnet. Und sie haben sogar gesendet, er ist nachher richtig gestellt.
Das kann nicht nur kein Deutscher, das sollte generell kein, also ein Nachrichtensender, der halt faktenbasiert Nachrichten berichten möchte, sollte halt faktenbasiert Nachrichten senden und nicht irgendwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat.
Ja, natürlich nicht, aber in dem Fall haben sie es sogar gesendet, weil sie lange Zeit war es natürlich, er war das Flaggschiff des Senders. Ne? Er war der große Name, er hat eine Show gehabt, die extrem erfolgreich war in Berlin. Und deswegen hatte der mehr Freiheiten als jeder andere. Aber als dann die Sache zusammenkam, auf der einen Seite mit der Holocaust-Leugnung, die dann von Henrik M. Broder bekannt gemacht wurde, über eine E-Mail, die ihm zugespielt wurde. Und dann noch die Leugnung des, also wobei der Holocaust-Leugnung muss man halt sagen, da wird ja auch in dem Podcast erzählt, muss man vorsichtig sein, ihm das zum Vorwurf zu machen, weil wahrscheinlich war das nicht seine Absicht. Aber die Leugnung des 11. September oder als Inside-Job bezeichnet, das war auf jeden Fall seine Absicht. Und da kannst du halt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender einfach nicht mehr stattfinden, wenn du solche Sachen raushaust. Geht dann halt einfach nicht.
Wenn man sich mal anguckt, wen KenFM so als Interviewpartner und so hatte und was für Leuten oder mit was für Leuten er dort eine Plattform bedient, ne, da hast du jede Menge Autoren, zum Beispiel des Kopfverlags bei. Kennst du den Kopfverlag? Den verlinkt er auch immer sehr gerne.
Nur geisteskranker Shit erscheint, ne?
Was denn?
Das ist der Verlag, auf dem nur geisteskranker Shit
ja,
erscheint.
Ja, richtig.
Oder?
Und rechtsradikale, beziehungsweise sehr, nee, rechtsoffen kann man eigentlich nicht mehr sagen, das sind rechtsradikale.
Wir haben rechts den Arsch sowas von offen, ey.
Da erscheint zum Beispiel das Magazin Kompakt. Kennst du das?
Ah, ja, da ist jemand, mit dem ich studiert habe, Redakteur.
Ernsthaft? Was kennst du denn für Menschen?
Ja, Reini, ich hab mit dem studiert. Ich kann nichts dafür. Ich habe nur mal mit dem die Schulbank geteilt. Und er hat damals schon sehr seltsame Ansichten vertreten. Und Das hat sich offensichtlich, ich habe erst viele Jahre später seinen Namen mal bei Google eingegeben, musste dann feststellen, dass er mittlerweile dort in der Redaktion sitzt und zwar relativ weit oben.
Also
und
für,
ich war fassungslos.
Für die von euch, die es nicht kennen, Kompakt ist so die Bravo der neuen Rechten, wenn man das so nennen möchte. Das trifft es, glaube ich,
gibt's
ziemlich
da,
gut.
Gibt es da auch so Bilder, wo Hitler sich nackt vorm Spiegel selbst fotografiert mit so einem Selbstauslöser?
Bestimmt. Ich bin Adolf und ich habe zwei kleine Bärte.
Ja, vielleicht ist es so. Ja, und erzähl bitte weiter von Kompakt, Rainer.
Nee, ich will da gar nichts drüber berichten, aber bei mir ist das so, wenn ich in einen Zeitschriftenladen gehe und sehe, dass die Kompakt verkaufen, dann gehe ich rückwärts einfach wieder raus.
Das reicht schon, okay.
Ja, das reicht. Ich will so einen Scheiß nicht sehen. Also ich möchte das auch nicht unterstützen, weil ich möchte keinen Laden unterstützen, der rechtsradikale Propaganda verteilt.
Würdest du das darunter fassen?
Das würde ich darunter fassen.
Ja, das würde mein ehemaliger Mitstudent anders sehen.
Zum Thema Professionalität, ne, kann es sein, dass du gerade keine Kopfhörer mehr benutzt, weil ich höre mich selber über deine Spur, du dummes Arschloch.
Das kann nicht sein, Reinhard. Ich habe immer noch Kopfhörer drin.
Natürlich.
Ja. Wirklich, ich habe die Kopfhörer drin. Ich habe nichts anders gemacht, Reinhard. Aber okay. Wir müssen jetzt eh zum Ende kommen.
Ja.
Wir können die Leute ja mit unseren Stimmen nicht die ganze Zeit foltern. Aber wenn ihr uns live sehen wollt, wie gesagt, im Moment im Vorverkauf Oelde und Düsseldorf, Alliteration am Arsch live für euch kleinen Mäuse, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Abseits dessen, ja, war das eine schöne Folge. Es war schön, dich mal wieder zu hören, Zaubermaus. Und ich überlege gerade, kann man denn hier noch musikalisch irgendwie was klar machen? Ja, können wir, oder?
Ja, irgendwas gibt's immer, was man empfehlen kann.
Ja, aber empfiehl doch mal was.
Ich gucke gerade mal, wir sind ja nächstes Jahr, also eigentlich wären wir letztes Jahr schon da gewesen, beziehungsweise dieses Jahr, aber es wurde ja immer wieder verlegt auf dem Vainstream Festival in Münster. Da haben wir ja Karten.
Glaubst du, dass es dieses Jahr stattfindet, Rainer?
Nein, das ist doch schon verlegt aufs nächste Jahr.
Ach so, scheiße, okay, ja,
ja
gut.
Und ich glaube, seit heute oder gestern ist das komplette Line-Up. Also es hat sich ja immer geändert, weil man nicht weiß, welche Bands man bekommt. Aber wenn es denn jetzt im nächsten Jahr stattfindet, was ich ja mal hoffe, steht das Line-Up.
Aha, und wer kommt?
The Offspring, unter anderem.
The Offspring? Das war eine Reise in die Vergangenheit rein.
Sum 41, Boy Sets Fire, Silverstein.
Oh, Boy Sets Fire, hab ich ja schon Bock drauf.
Ja, Of Mice and Men.
Ich weiß gar nicht, Rainer, es ist so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, zu was wir uns damals angekündigt haben oder angemeldet haben, als wir dahin wollten, weißt du?
Ja, da war unter anderem...
Ich glaube,
anderem,
Boys Sets Fire war dabei.
Genau, Boys Sets Fire sind auch wieder dabei. Also Boys Sets Fire wollten wir sehen und ich habe mich noch gefreut, weil Silverstein mit dabei war. Dann wurde es ja um ein Jahr verschoben, dann war Silverstein nicht mehr dabei, weil es wohl nicht in den Terminkalender passte. Und da es jetzt nochmal verschoben wurde, sind sie wieder dabei und ich freue mich ein bisschen.
Ja. Nächstes Jahr wird dann wieder auf übernächstes Jahr verschoben, dann könnte Silverstein leider wieder.
Ich hoffe doch nicht. Die Kassierer sind mit dabei.
Das allein, dafür reicht sich die Reise. Dann wollen wir doch den großen, also ich würde sagen, den großen Smash-Hit unserer Freunde, der Kassierer Wölfi, der mir damals, als ich 14 war, ins Gesicht gepisst hat, als ich vor der Bühne stand. Ist kein Scherz. Ich stand in so einer Fabrikhalle in Gelsenkirchen, in Essen und habe noch nie was von den Kassierern gehört gehabt. War mein erstes richtiges Konzert und dann höre ich auf einmal, wie die rauskommen und Wölfi die erste Reihe pisst, unter anderem auch auf mich. Und in Andenken an diesen wunderschönen Abend möchte ich hinzufügen, die Kassierer, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
Dann nehme ich bitte noch das zweite Lied von denen, also das zweitbekannteste, Blumenkohl am Pillemann.
Blumenkohl am Pillemann, ja, wie kommt denn der da dran? Es sieht aus, als hätte ich Lepra an meinem Schlauch. Das kommt sicher vom häufigen Gebrauch. Ein absolutes Meisterwerk deutscher Lyrik. Da haben wir aber schön was da auf die Playlist gelegt. Ja. Da werden sich viele Leute freuen, Reini Bär.
Die Kassierer ist auch so ein Ding, entweder man verbindet es mit seiner Jugend und liebt es oder man versteht es einfach nicht und sagt, was ist das denn für eine Scheiße?
Ich war vor 3-4 Jahren mal im Kassierer-Musical in Dortmund, im Schauspielhaus Dortmund haben die ein Musical aufgeführt, was genauso war, wie man ein Kassierer-Musical erwartet. Ich war mit 4-5 Freunden da, mit meinem Freund Fries, Peter, alle waren dabei. Hat
einfach auf die Bühne gekotzt, oder?
Ja, also es begann damit, dass Wölfi komplett nackt mit einer Weihnachtsgirlande um die Eier gebunden auf die Bühne kam und irgendwas sang und sich irgendwie 3 oder 4 Bier reingetan hat. Dann hat er irgendwo reingekackt und dann kam irgendwie, es ging um so einen kleinen König, ich habe gar nicht aufgepasst, ich war die ganze Zeit betrunken. Jedenfalls am Ende haben sie sich gegenseitig mit Abfällen aus Fleisch beworfen, es war ganz toll. Und das, was besonders irritierend war, links von mir saßen zwei ältere Damen, die ein Theater-Abo
hatten. Ja, ich glaube, das hast du ja erzählt.
Ich glaube, die sind heute noch in der Behandlung, wegen dem Abend.
Zu Recht.
Ja. Ach. Reini, dann grüßen wir unsere vielen Hörer, unsere geliebten Menschen, die uns jede Woche hören. Wir sind eure Janni und Olli und wir sind raus. Wir haben euch lieb.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.